Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News und heute zu Walliselen in dem Büro von Tourasia. Mir vis-à-vis sitzt die Marketingchefin von Tourasia, die gleichzeitig eine der wichtigsten Stimmen der Generation Z ist in der Schweizer Reisebranche. Herzlich willkommen im Podcast, Farah Mittler.
Danke, Reto.
Farah, wir haben nachher auch noch ganz viele wichtigere Themen, wo wir darüber reden, aber anfangen möchte ich mit den Pechsträhnen, die du seit Anfang Jahr mit deiner Reise hast. Die ist wirklich beispiellos und angefangen hat alles mit Socotra.
Ja, genau. Also es ist für mich ganz ungewohnt, weil normalerweise läuft alles smooth. Aber 2026 ist irgendwie wirklich einfach chaotisch gestartet. Ich hatte einen Reiseplan auf Socotra in einer Gruppe. Am 10. Januar wäre es losgegangen und irgendwie 3 Tage vorher, also ist ja schon nach Neujahr, ist ein bisschen das Theater gewesen, dort unten, wieder so ein mit Krieg und dann haben sie die Flüge eingestellt und Touristen sind gestrandet und 3 Tage vorher sind dann auch unsere Flüge annulliert worden und dann haben wir ja, gewusst, das machen wir nicht. Und dann habe ich gedacht, ah, was gibt es für Alternativen, ein bisschen umgeschaut, dachte ich, komm, ich bleibe da, ich arbeite, es ist nicht so, als wäre mir langweilig. Und dann bin ich dann aber 2 Wochen später gleich noch in die Elfenbeinküste. Und auch das ist irgendwie nicht gelaufen, wie es jetzt sollen. Also man braucht ein Visum zum Einreisen und sie sagen, ja, 3 bis 5 Tage auf der offiziellen Seite ist okay. Ich habe es irgendwie 8 Tage vorher eingeholt und es ist einfach nichts passiert. Es hat sich nichts da. Bis ich wäre am Samstag abgeflogen, am Freitag noch, da hatte ich immer noch nichts gehabt. Hat 10-mal dieser Hotline angerufen und hin und her und ich gesagt, ja, alles gut, das kommt noch. Es ist gar nichts gekommen. Also, es ist so weit gekommen, bis ich dann wirklich halt ohne Visum eingereist bin.
Also hast du gefunden, ich probiere es jetzt einfach mal, ich gehe.
Ja, eigentlich hatte ich die Reise abgeschrieben, aber nachher am Samstagmorgen habe ich nochmal meine Mails gecheckt, ist immer noch nicht reingekommen, mein Flug wäre um 10:45 gegangen. Und um 7:30 war ja nichts, habe ich gedacht, ja gut, das war es. Um 8:30 komme ich ein Mail über mit so einer Eingangsbestätigung, dass sie jetzt mein Visum bearbeitet. Aber die hat halt ganz ähnlich ausgesehen, wie es E-Visa an sich. Es hatte auch einen QR-Code drauf, der Name war drauf, die Passnummer und so weiter. Unten dran ist zwar fett gestanden, dies ist noch ein E-Visa. Aber ich dachte, hey, es sieht gleich aus, wir probieren es jetzt einfach mal. Und ich habe innerhalb von 12 Minuten alles in meinen Koffer gerührt und bin am Flughafen. Das ist gut, ich wohne nicht so weit weg vom Flughafen, ich bin wirklich 15 Minuten damals dann dort. Ich dachte, jetzt auf gut Glück, jetzt probiere ich es. Und dann in Zürich am Schalter war das nicht wirklich ein Thema gewesen. Ich bin über Paris geflogen. Und in Paris hat irgendwie sich auch alles ein bisschen zu meinen Gunsten gefügt, weil sie haben Verspätungen gehabt, weil sie irgendwie im Flugzeug noch etwas machen. Und dann haben sie die elektronischen Schranken geöffnet, dann fürs Boarding, um einfach die Leute möglichst schnell durchwinken. Und dann bin ich natürlich genau da durch. Dann hat dann niemand mit Dokumenten angeschaut und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt bin ich safe, das nächste Problem wartet dann in Abidjan. Und so war es dann auch.
Und wie bist du reingekommen schlussendlich?
Ja, ich bin dann dort angestanden und habe ihnen das gezeigt. Dann haben sie gesagt, ja, das ist kein Visum und so und überhaupt. Und dann bin ich da von Officer zu Officer irgendwie weitergereicht worden. Und irgendein ist, ich habe mit denen nur auf Englisch kommuniziert, ich rede aber auch Französisch, aber ich habe gedacht, das ist jetzt so mein Schachzug. Und irgendein ist, habe ich dann mit einem mit in so einen Raum und dann hat der am anderen erklärt, ah ja, sie hat es falsch ausgefüllt, das Visum, und darum geht es irgendwie nicht. Und dann habe ich dann auf Französisch gesagt, nein, das ist nicht... Ich habe nichts falsch ausgefüllt. Ihr seid einfach langsam. Wenn ich sage 3 bis 5 Tage und nach 8 Tagen ist immer noch nichts. Und dann war er dann ganz verdutzt. Oh, sie redet Französisch. Und gesagt, ja. Und schlussendlich hat er dann gesagt, ja, okay, lassen Sie den Pass da. Wenn Sie das Visum bekommen, kommen Sie zurück, dann können Sie es eintauschen. Und so ist dann das gegangen. Ich war also schneller durch wie die das Visum hatte.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich.
Hat sich doch noch zum Guten gewendet in dem Moment.
Ja, genau.
Aber es ist nicht bei dem geblieben, sondern es ist nachher auch noch bei einer Brasilienreise etwas passiert. Erzähl.
Bei meiner Brasilienreise? Ich bin für Karneval auf Brasilien irgendwie am 8. Februar abgeflogen für 2 Wochen über New York. Hinweg alles reibungslos. Auf dem Rückweg war ich schon im Flugzeug von Rio auf New York. Und dann habe ich meine Mails gecheckt. Dann sehe ich, okay, mein Anschlussflug ist annulliert wegen Schneesturm. Und dann bin ich in New York angekommen und dann habe ich geschaut, was gibt es für Möglichkeiten zum Umbuchen. Amsterdam voll, Paris voll, alles voll. Und dann haben sie gesagt, ja, wir buchen sie um auf den nächsten Abend, also statt Sonntag, dann am Montag. Dann habe ich mir ein Hotel gesucht. Und dann dachte ich, da jetzt schaue ich gleich, was für Flüge noch nicht annulliert sind Richtung Europa, weil ich eigentlich wirklich heim, nicht so Lust in New York noch da im Schnee rumstiefeln. Und dann habe ich einen Mailand-Flug gesehen, dann habe ich den gebucht. Dann bin ich wieder mit dem ganzen Sack und Pack am Flughafen. Dann hat das Boarding-Date schon 2,5 Stunden Verspätung gehabt. Alle anderen Flüge waren wirklich annulliert gewesen. Dann haben wir können boarden. Dann sind wir alle im Flugzeug gesessen und dann schaltet bei allen das Telefon. Da ist die Nachricht aufgepoppt vom Government. Und sagt, ja, ab 9 Uhr darf nichts mehr auf der Straße sein, niemand mehr draußen, ÖV und so, wird alles eingestellt. Und dann haben wir alle wieder aus dem Flugzeug aussteigen. Und ja, dann haben wir 2 Stunden aufs Gepäck gewartet, dann wieder zurück irgendwie in die Upper East Side, ins Hotel. Habe ich zum Glück noch nicht ausgecheckt, weil ich noch gedacht, vielleicht passiert noch etwas.
Ja. Ja, genau.
Am nächsten Morgen musste ich ins Hotel wechseln, weil ich dort nicht verlängern konnte, weil natürlich jeder noch irgendwo ein Hotel gebraucht hat und irgendwie vor mir schon verlängert hat. Ich bin dann schlussendlich 3 Tage in New York gehockt, bis ich dann effektiv nach Hause kam. Irgendwo musste ich einen Laden finden, der offen war, weil ich natürlich nichts dabei hatte von Brasilien, 30 Grad in New York, in Schneesturm. Aber es hat wirklich so gepasst. Ich dachte, ich kriege mich gar nicht mehr auf. Es passt irgendwie einfach so zu dem Jahresanfang und es ist okay. Also ich habe meinen Laptop dabei können arbeiten. Es ist so, es hätte schlimmer können sein.
Hast du das Jahr auch schon eine Reise gehabt, die wirklich funktioniert hat? Oder bis jetzt nicht?
Nein, bis jetzt noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Gell?
Hoffen wir es fest. Ich will noch mal schnell zurückkommen auf Sokotra. Mhm. Was hätte gereizt, zum gehen? Es ist ein bisschen umstritten. Man ratet eigentlich, oder das EDA ratet davon ab, weil es halt ein bisschen heikel ist. Warum hast du gesagt, mal, das möchte ich jetzt einmal sehen?
Ja, eben genau darum. Ich habe so ein bisschen ein Flair für Sachen, die nicht jeder macht. Vielleicht auch für Sachen, die jetzt nicht empfohlen werden. Es gibt mir auch so einen speziellen Kick. Und halt einfach landschaftlich. Ich finde, es ist landschaftlich unglaublich interessant, unberührt und wirklich einfach in der Natur. Ich bin nicht die, die gerade campen, aber dort habe ich gesagt, hey, das mache ich jetzt, weil du bist mit dem Zelt unterwegs, hast nicht wirklich touristische Infrastruktur. Ich habe gesagt, das nehme ich in Kauf. Das ist wirklich so die All-Round-Experience. Ich habe gesagt, das ist once in a lifetime. Das würde mir mega gefallen. Und darum, und auch mit einer Gruppe allein hätte ich es vielleicht jetzt weniger gemacht, weil ich glaube, ist dann vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil es ja wirklich sonst nichts gibt, kein Empfang und gar nichts. Aber in einer Gruppe habe ich gedacht, mal, das würde mich reizen.
Willst du es noch nachholen, wenn es wieder möglich ist? Oder hast du es jetzt mal so ein bisschen auf die lange Bank geschoben?
Ich habe es ein bisschen rausgeschoben. Die Gruppe hat umgebucht, die gehen vermutlich im Dezember. Aber ich plane nicht so weit voraus, weil mein Leben... Heute ist so, morgen ist so, dann kommt noch sonst irgendetwas dazwischen. Dementsprechend habe ich jetzt da noch nicht fix zugesagt. Aber es bleibt sicher auf der Bucketlist.
Du hast gesagt, campen tust du nicht. Wie logierst du am liebsten, wenn du auf Reisen bist? Was muss bei dir so ein bisschen dazugehören, damit du dich wohlfühlst?
Ja, ich sage jetzt mal komfortabel. Ich habe es gerne komfortabel. Ich glaube, ich bin tatsächlich relativ unkompliziert. Also ich kann auch irgendwie im Dschungel sein, mal in einer Hütte für ein paar Nächte. Aber wenn ich jetzt kann wählen zwischen einer einfachen Hütte und irgendwie einem guten 5-Sterne-Haus, dann anytime das 5-Sterne-Haus. Was mir auch gefällt, sind so die, ich sage jetzt mal so die Öko-Luxury-Resorts. Also eben irgendwo im Dschungel, sehr naturbelassen, aber gleich hochwertig, hochstehend. Luxus ist ja nicht nur bling-bling und teuer, sondern auch das Authentische und einfach so ein bisschen abseits von der Masse. Das ist etwas, wo ich schon darauf Wert lege. Und es gibt etwas, wo ich immer, jedes Mal, wenn ich ein Hotel buche, es muss ein Gym haben.
Das brauchst du, ja. Um dich wohlfühlen.
Ich muss mich bewegen.
Ein Dschungel, egal wo.
Also, wenn immer möglich. Ich kann dort schon Kompromisse eingehen, aber wenn ich jetzt 2 Wochen unterwegs bin oder so, dann kann ich nicht 2 Wochen ohne.
Wie viele Tage bist du pro Jahr etwa auf Reisen?
Oh, das ist eine gute Frage. Das habe ich so einfach noch nie ausgerechnet.
Hast du noch nie ausgerechnet?
Ich bin sicher, also jetzt die letzten paar Jahre bin ich jeden Monat weg gewesen. Manchmal kürzer, manchmal etwas länger, manchmal 6 Wochen am Stück. Aber ich würde jetzt so Handgelenk mal Pi sagen, so die Hälfte vom Jahr oder vielleicht so 4-5 Monate im Jahr bin ich schon irgendwo.
Wie teilt sich es auf zwischen privat, beruflich oder einem Mix, so das Stichwort Vacation?
Ja, ich arbeite viel von unterwegs. Also einerseits, weil es für mich auch ergibt, oder? Ich mache mir keinen Gefallen, wenn ich jetzt 3 Wochen Ferien mache und dann komme ich zurück und dann erschlägt mich einfach die Inbox. Darum ist für mich tatsächlich Work-Life-Balance vielleicht ein bisschen etwas anderes als für andere Leute. Also es beruhigt mich mehr, wenn ich dann vielleicht eine Stunde am Tag investiere oder vielleicht jeden zweiten Tag ein paar Stunden und einfach mal Mails abarbeiten und schauen, ist etwas urgent oder nicht. Da habe ich mehr den Seelenfrieden, als wenn ich jetzt einfach mal zwei Wochen offline bin. Obwohl das natürlich auch gut tut. Aber ich glaube, durch meinen Job und auch, dass ich bin nicht irgendwie ans Telefon gebunden, meine Partner sitzen in Asien, wir haben eh einen Zeitunterschied. Ich bin recht flexibel und das schätze ich extrem.
Wo gefällt es dir am besten? Wo fühlst du dich am wohlsten?
Auf der Welt oder in Asien?
Ja, so ist es Asien? Ist es neu mit Asien?
Ja, es ist schon Asien. Hey, ich habe das letzte wieder gedacht, ich bin ja viel unterwegs und habe auch schon einiges gesehen in Afrika oder jetzt auch Südamerika, Lateinamerika. Und es ist wirklich Asien.
Warum?
Einerseits Kultur. Ich finde Menschen unglaublich zuvorkommend und herzlich. Servicequalität. Ich finde, ich komme in Asien so viel über für das, was ich investiere. Und es ist einfach viel mit zuhause, egal wo ich hingehe. Und ich reise ja auch viel alleine. Und als alleinreisende Frau ist oftmals so ein bisschen die Sicherheit noch ein Aspekt, obwohl ich bin dort nicht so sensibel. Ich bin eher so ein bisschen an der äußeren Grenze vom Risiko. Aber
bist du auch schon reingelaufen?
Nein. Also ich hatte schon ein paar Situationen, die so ein bisschen brenzlig waren. Und ich dachte, ja, vorher jetzt hast du schon Schutzengel gehabt. Oder kannst vielleicht nicht mit dem... Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin naiv, aber in der Schweiz aufgewachsen hat man schon gewisse Naivität, was die Sicherheit angeht, auch in anderen Ländern. Und ich glaube, gerade so in der Karibik, Lateinamerika, muss man dann schon einen anderen Maßstab an den Tag legen. Aber ich habe eben auch gerne das Risiko. Aber in Asien muss ich die Karten eigentlich nie spielen, weil es ist wirklich einfach safe. Ich kann am Abend raus, egal wo ich bin, allein im Dunkeln. Ich fühle mich immer wohl. Ich habe noch nie ein Problem gehabt. Oder wenn es eine unangenehme Situation gibt, dann sind es meistens Touristen, sind nicht die Einheimischen. Und darum, ja, ist Asien eigentlich schon wirklich overall mein Favorite. Und was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, ich bin ein mega Fan von so Architektur. Mhm. Ich liebe es, wenn ich einfach so schöne Gebäude habe oder Tempel oder Bauten. Also da kann ich stundenlang und ich finde, Asien bietet so viel auch in dem Hinblick. Und ja, das Essen natürlich. Also the list goes on, gell? Ich könnte da ewig darüber erzählen, aber ganz viele Sachen, die mich faszinieren an Asien.
Hast du die schon als Kind gehabt, die Faszination, weißt, bevor du in der Reisebranche warst? Oder hat sich das jetzt entwickelt durch deine Reise?
Das hat sich entwickelt durch die Reise. Ich bin als Kind tatsächlich nicht so viel herumgekommen. Meine Eltern sind nicht die, meine Mutter noch eher, aber mein Papa ist nicht so der, der gerne ins Flugzeug steigt. Der geht lieber in die Berge oder Skifahren. Und meine erste Asienreise war tatsächlich erst vor 10 Jahren. Also irgendwie so mit 17 bin ich das erste Mal auf Sri Lanka. So ein smoother Einstieg. Und das hat sich entwickelt. Ich habe vorher nicht recht gewusst, was das heisst oder was Asien beinhaltet.
Du hast vorher die Menschen angesprochen. Jetzt sind ja doch auch Mentalitäten innerhalb von Asien recht verschieden. Mhm. Wo fühlst du dich jetzt rein auf Menschen bezogen am wohlsten? Wo bist du am meisten auf der gleichen Wellenlänge wie die Einheimischen? Weißt du, wieso vielleicht auch das Gefühl ist, von fast heimkommen, wenn du wieder irgendwie das Land gehst?
Ja, also das Gefühl von heimkommen habe ich wirklich im Fall in Singapur. Jedes Mal, wenn ich irgendwie Singapur aus dem Flugzeug steige und dann irgendwie ein Taxi hocke und dann Richtung Stadt fahre, ist immer so, ach, ich bin angekommen. Weil, eben, wie du sagst, es sind Menschen und Mentalitäten sind ganz verschieden in jedem Land in Asien. Und ich kann mich eigentlich mit allen identifizieren oder ich komme mit allen gut zu gehen. Aber Singapur ist so ein bisschen, das ist mein Lifestyle. Und ich war Product Manager für Singapur einige Jahre. Und habe darum auch viel gehen können und habe es gut kennengelernt und habe Seiten gesehen von Singapur, die man jetzt als normaler Tourist vielleicht nicht sieht oder noch nicht kennt. Und ich musste sagen, das ist wirklich so etwas, wo man, eine Stadt, die mir immer im Herzen ist, wo ich immer gerne gehe. Also auch wenn ich auf Thailand gehe, auf dem Rückweg, ich mache immer noch schnell zwei Tage in Singapur. Ich finde es einfach mega cool. Es ist am Puls, es ist modern, es ist grün, es ist Hightech, es ist Fashion, es ist wirklich, also Singapur ist so eine von meiner Lieblingsstädte weltweit wirklich.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Du arbeitest zusammengerechnet unterdessen schon seit 7 Jahren für Tourasia. Wie bist du in die Tourismusbranche gekommen? Hast du eine Reisebüro-Lehre gemacht oder wie war dein Einstieg?
Nein, ich komme eigentlich von der Beauty-Branche. Ich habe das KV gemacht bei der Mario noch damals im Headquarter. Ich habe auch nie den Tourismus gross auf dem Schirm gehabt. Ich wollte immer Eventmanager werden. und dann habe ich mich so ein bisschen informiert im letzten Lehrjahr, okay, was für Weiterbildungen, was für Studium könnte ich machen, wo die Richtung gehen. Und dann ist wirklich die einzige Ausbildung oder Weiterbildung, wo Eventmanagement beinhaltet hat, ist der 3-jährige Lehrgang an der IST gewesen. Und da habe ich dort angefangen und irgendwann sind wir zu dem Fach Eventmanagement gekommen und da habe ich mir gesagt, hey, nein, voll nicht.
Ist gar nicht das, wie es eigentlich denkst, hast, dass
gar
es ist.
Fall. Ja. Und dann ist im mittleren Jahr, macht man jeweils ein Praktikum und da habe ich eine Praktikumstelle gesucht. Und da habe ich mich bei Tourasia beworben und habe die dann auch bekommen. Und so bin ich so ein bisschen reingekommen und dann habe ich so die erste asiatische Luft geschnuppert. Und ich sage, das ist eigentlich mega cool. Ich bin nie jemand, ich habe mich nie im Verkauf gesehen. Also das ist nicht, würde ich sagen, ist nicht meins.
Also hast du wie gewusst, dass du eigentlich diesen Bereich ja. nicht möchtest, sondern die anderen Bereiche,
genau.
die es gibt. Ja.
Und das habe ich dann auch gemerkt, ich bin wirklich intern eigentlich alle Abteilungen durchlaufen, Product Management, Verkauf, Buchhaltung, alles Mögliche. Und dann ich wusste, nein, Verkauf ist nichts für mich. Und nachher bin ich fertig studiert, das letzte Jahr, und habe nachher noch den Bachelor gemacht an einer anderen Fachhochschule in Unternehmenskommunikation. Und bin dann zurückgekommen zu Tourasia als Product Management, weil sie mich angefragt haben. Aber ich habe gewusst, Product Management, ja, das wäre aber das Einzige, was mir irgendwie gefallen hätte. Aber Verkauf ist nicht... Leid mir, glaube nicht unbedingt. Und irgendwann hat es sich dann ergeben, während der Pandemie, wo wir ein bisschen umstrukturiert haben, dass sich im Marketing etwas da hat. Und dann hat es gesagt, hey, du hast doch Unternehmenskommunikation studiert und hättest Interesse und der Input wäre wertvoll. Und dann konnte ich dort eigentlich das Marketing übernehmen. Und ja, so bin ich da gelandet.
Also, und gleich bist du ja dann auch mal weg zwischen deinen. Wie ist das gekommen?
Genau, ich bin auch weg zwischen ihnen. Ich habe sehr vielseitige Interessen. Das ist gekommen, weil ich nebenbei noch mit ein paar Bekannten haben wir noch ein Start-up aufgebaut gehabt in der Fintech. So ein bisschen im Impact-Investing. Und irgendwann habe ich so gefunden, ja, nebenbei ist ja cool und so, lernst viel. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mir sage, ich glaube, ich will das einmal noch Vollzeit machen. Einfach so als Erfahrung. Es ist egal, ob es schlussendlich funktioniert oder nicht. Aber ich habe es für mich mega wertvoll gefunden als Lebenserfahrung. Und es hat mich so viel gelehrt, auch gerade was das Unternehmerische angeht, die ganzen Finanzen, die ich sonst halt in meinem Job da nicht wirklich reingesehen habe. Und das hat mich irgendwie gereizt. Und da habe ich gesagt, ich bin zwar mega happy bei Tourasia, aber irgendwie will ich noch schnell etwas anderes sehen. Und dann bin ich weg für ein Jahr.
Genau und dann hat der Stefan Römer, der CEO von Tourasia, wieder angerufen und gesagt, sofort zurückkommen, Farah, wir brauchen wieder jemanden. Oder wie war das?
Nein, also ich bin dann irgendwann ausgestiegen aus dem Startup, weil wir sagen, okay, ist jetzt lässig gewesen, aber irgendwie, es hat ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gegeben, wo ich dann so gefunden habe, das ist okay, wenn ich das so machen will, aber ich kann nicht dahinter stehen und es ist für mich auch völlig okay, mich dann zurückzuziehen, gar kein Problem. Ich habe viel gelernt, es war eine spannende Zeit gewesen, und, aber I'm out. Und dann bin ich ein bisschen unterwegs gewesen. Bin ich ja noch im Krieg gewesen, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
Erzähl.
Ich war dann in Israel gewesen, und das war im Oktober 23 gewesen. Bin ich ein bisschen am Umreisen gewesen, und ich bin wirklich am 4. Oktober gelandet und am 7. Oktober ist es ja dann losgegangen. Und dementsprechend bin ich dann nur 2 Wochen dort gewesen, bis ich halt wieder rausfliegen konnte. Und nachher bin ich auf die Philippinen. Und da habe ich schon mal am Stefan mal so ein bisschen gedroppt. Ich so, hey, brauchst du irgendjemanden für in Asien oder so? Ich bin wieder auf der Suche, wenn du irgendetwas weisst, let me know. Und dann hat er gesagt, ja, gib mir mal ein paar Wochen. Ich sagte, okay. Und dann bin ich zurückgekommen, weil ich bin, und dann hat er angerufen. Und dann hat er gesagt, du, deine Stelle wird wieder frei.
Schicksal.
Ja, genau. Und dann, ja, das war eine Sache von, glaube ich, 10 Minuten. Also für mich war klar gewesen, also für ihn war glaube auch klar gewesen, weil er gewusst, wenn ich arbeite und dass die Leidenschaft da ist und dass ich top motiviert bin, wieder zurückzukommen, vor allem in meine alte Stelle. Und für mich war auch klar, ich habe immer gerne da geschafft, ich habe Materie, ich finde das Team super. Ja, es war schnell geritzt und dann bin ich eigentlich im Januar 2024 bin ich wieder zurückgekommen.
Du bist Head of Marketing, das ist eine Position, die je nach Unternehmen ein bisschen unterschiedlich interpretiert wird. Mhm. Je nachdem macht man das ein bisschen anders. Welche Fäden laufen jetzt bei dir, bei Tourasia, konkret zusammen? Was sind deine Hauptaufgaben?
Meine Hauptaufgaben sind sicher, also eigentlich das ganze Marketing, wirklich die ganze Bandbreite. In grösseren Unternehmen teilt man es ja oft auf, irgendwie Events ist eine separate Abteilung und Social Media und so. Also es läuft eigentlich alles über meinen Tisch. Sechs Events, B2B, B2C, Social Media, Digital Marketing im Allgemeinen, Kampagnen, Kooperationen. Also alles, was du unter Marketing kannst vorstellen, machen wir eigentlich oder mache ich eigentlich, genau.
Also gleich noch ein bisschen Eventmanagement.
Ja, gleich noch ein bisschen. Ja, genau, so in dem Rahmen, wo es noch Spass macht, nicht jetzt im grossen Stil, genau.
Oder auf Leiturasia 2026 gibt es Hauptaugenmerk bei der Vermarktung. Welche Destinationen stehen im Zentrum?
Im 26 haben wir wirklich so ein bisschen den Fokus auf Ostasien, also so China, Taiwan, Korea, Japan sind eigentlich Selbstläufer. Aber wir wollen wirklich vor allem so ein bisschen China pushen. Wir haben ja visafreie Einreise bis Ende Jahr sicher mal, allenfalls wird es nochmal verlängert. Ich glaube, China ist nie so richtig angelaufen, auch nach der Pandemie nicht. Das war so ein Nachzügler, den viele auch nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist jetzt so ein bisschen bei mir im Fokus, dass wir das wieder ein bisschen aufs Tapet bringen. China auch in dieser Vielfältigkeit, die es wirklich bietet. Und dass es auch wirklich auch für alle ist. Vielleicht nicht eine Einsteigerdestination, aber es bietet so unglaublich viel. Und dass man das auch wirklich am Kunden vor Augen führt, hey, da gibt es etwas Interessantes, wo ich glaube auch Vorurteile vielleicht noch gewissermaßen aus dem Weg räumen. Weil wir haben doch als Schweizer gehört immer wieder die ein oder andere Vorurteile China gegenüber. Und ich muss sagen, es ist so ein faszinierendes Land. Da möchten wir ein bisschen mehr den Fokus drauf legen. Genau. Das ist sicher destinationsbezogen. Sonst haben wir noch den Fokus, wir haben noch ich sage jetzt strategisch ein kleines Soft-Rebranding geplant. So nach 35 Jahre.
Darf man das mal machen, durchaus, ja.
Ja, ich habe gedacht, das reissen wir jetzt an. Gewisse Sachen sind so alt, dass sie fast schon wieder modern sind. Aber genau, dem nehmen wir uns auch noch an. Und sonst ein kleineres Projekt, wo wir ja, einfach immer schauen, dass wir optimiert sind, gerade im digitalen Bereich. Es gibt immer etwas zu tun, dass wir innovativ bleiben, dass wir auch auf den KI-Zug aufspringen. Dort, was Sinn macht, natürlich. Ja, das sind so ein bisschen... Plan.
Ich habe es eingangs gesagt, du bist eine der wichtigsten Stimmen aus der Generation Z in der Schweizer Reisebranche. Wie gut ist die Branche 2026 für die junge Generation aufgestellt? Oder anders gefragt, buchen deine Kolleginnen und Kollegen wirklich noch im Reisebüro über einen Reiseveranstalter oder machen die alles selber? Wie beurteilst du das?
Ich glaube, die Schweizer Reisebranche an sich ist zeichnet sich aus durch sehr hohe Professionalität. Wenn man es jetzt aber abbricht auf die jungen Generationen, und das ist auch etwas, was wir immer ein bisschen im Fokus behalten, wir wollen ja die Nazien als Kunden. Wenn ich umschaue in meinem Umfeld, es ist nicht unbedingt die erste Wahl von meinen Freunden und Bekannten in meinem Alter, dass sie über einen Reiseveranstalter buchen. Ich würde jetzt mal, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage jetzt mal, all die Krisen, die wir im Moment erleben, spielen unsere Karten. Ich höre immer wieder von Freunden, die sagen, hey, ich habe ein bisschen Angst, das selber zu buchen online, weil eben, wenn dann wieder irgendetwas ist, dann habe ich keine Ansprechperson, dann kümmert sich niemand um meine Reise und so. Dort sehe ich wirklich den Trend, dass viele eher wieder ins Reisebüro gehen und das in Anspruch nehmen und wirklich auf die persönlichen Kontakte auch sehr Wert legen. Vorher hättest du mich jetzt vor 3-4 Monaten gefragt, hätte ich gesagt, der Trend ist schon eher, man gibt es mal wie ChatGPT ein, was soll ich machen, wo soll ich hin? Und dann schaut man mal. Man organisiert es selber, irgendwie über Online-Plattformen. Aber jetzt gerade, ich habe kürzlich einige Gespräche geführt, wo schon viele meinen, nein, der Gang ins Reisebüro, gerade wenn es nicht, weisst du, irgendwie eine Woche Badeferien in Kreta, und das geht es ja nicht. Aber gerade wenn es irgendwie eine Rundreise sein oder etwas Spezielles, oder man investiert auch viel Geld, also meine Generation ist gemäß Statistiken die Generation, die am meisten anteilsmässig vom Lohn investiert in Reisen und Ferien. Und dann möchte man natürlich schon abgesichert sein.
Du bist als Young Talent, als glattner Gast auf der Mitgliederreise vom Schweizer Reiseverband im letzten Herbst dabei gewesen. Was ist deine Motivation, dich nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch übergeordnet einzubringen in der Branche?
Ja, was heisst Motivation? Ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der nicht minimalistisch ist im Leben. Ich glaube, alles, was ich mache, mache ich aus einem Grund und alles, was ich mache, möchte ich gut machen oder überdurchschnittlich gut. Und ich habe sehr viel Interesse und ich möchte irgendwo etwas reissen, weil ich verbringe, wenn du es runterbrichst, du verbringst sehr viel Zeit in deinem Job und an deinem Arbeitsplatz. Und für mich ist es einfach die Zeit zu wertvoll, als dass ich nichts extraordinary daraus machen würde. Und Sachen, die mich interessieren, engagiere ich mich gerne. Ich glaube, eben die Branche liegt mir am Herzen. Ich möchte sicherstellen, dass wir auch in Zukunft gut aufgestellt sind für die Generationen nach der Generation, die jetzt so ein bisschen eingesessen ist. Und es ist hauptsächlich das Interesse, Motivation und auch Disziplin, dass ich etwas arbeiten will. Ich möchte etwas machen, wo Bedeutung hat, wo einen Impact hat, mitwirken. Ich glaube, das ist so mein... Ich kann nicht einfach so ein 8-to-5, das bin nicht ich. Ich will so ein bisschen Gas geben. Ja. Ja, genau.
Man hört immer wieder, es sei als Junge in der Branche nicht einfach, in die etablierten Kreise vorzudringen. Ist dir das auch ein bisschen so gegangen oder hast du das anders erlebt?
Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich das ein bisschen anders erlebt. Also was heisst die etablierten Kreise vordringen? Ich glaube, mit meinem geschätzten Chef habe ich sehr einen guten Kontakt, wo mich der ein oder andere Person vorgestellt hat oder wo man ja irgendwie das Networking hat können aufgleisen. Und darum denke ich, ist es für mich wahrscheinlich weniger herausfordernd gewesen, wie jetzt für andere, die nicht so eine Bezugsperson haben oder nicht so einen Mentor, sage ich jetzt mal. Und darum kann ich das jetzt nicht unterschreiben für mich persönlich. Aber ich sehe, dass es für junge Leute aus der Branche sicher nicht einfach ist. Eben für mich, und das habe ich auch gesehen an der SRV, GV, übrigens, ich war sehr positiv überrascht vom Event generell. Eben, wie man hört, ja, es sind so die Alten gesessen. Aber ich finde, ja, aber ich persönlich konnte sehr viel mitnehmen von diesen 3 Tagen. Ich konnte sehr viele wertvolle Gespräche führen und eben Leute kennenlernen, die man sonst nicht so kennenlernt. Aber der Zugang, sonst, wenn man die Möglichkeiten nicht hat, das sehe ich. Das ist sicher herausfordernd. Ich glaube, ich bin glücklich genug oder ich schätze es auch sehr, dass ich den Zugang irgendwo durch habe. Aufgrund von den Leuten, die ich zusammen arbeite. Und das vereinfacht es auf jeden Fall, ja.
Farah, wir steuern schon auf den Schluss zu. Und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Die schönste Reise, die ich je gemacht habe, ist?
Australien.
Heute, in 5 Jahren, bin ich beruflich?
Vermutlich nicht mehr im Marketing.
Und meine nächste Reise geht auf?
Ich habe noch nichts geplant. Ich plane nicht so weit im Voraus, aber ich bin sicher nicht lange da. Ich bin eigentlich nie lange da.
Farah Mittler, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Danke dir vielmals, Reto. Merci.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Empfehlt uns weiter, hinterlasst eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen und besucht uns regelmässig auf travelnews.ch. Ciao miteinander.